Also wenn man das Gefühl hat, jetzt müssten sie es doch eigentlich verstanden haben, dann müssen wir, glaube ich, trotzdem immer wieder weitermachen und immer wieder erklären, was Musikschulen leisten können. Ich bin immer noch optimistisch, dass wir das schaffen, dafür zu sorgen, dass jetzt der Zeitpunkt ist, mit völliger Selbstverständlichkeit gerade nicht an der kulturellen Bildung zu sparen. Denn jetzt brauchen wir sie mehr denn je.
Voll motiviert. Der Musikpädagogik-Podcast von Schott Music, dem Verband Deutscher Musikschulen und Christine Thielemann.
Heute bei mir zu Gast der designierte Bundesgeschäftsführer des VDM, Raphael Ament. Wir sprechen über Jugend musiziert, den Fachkräftemangel und auch über kompetentes Fehlermanagement. Ihr erfahrt Persönliches von Raphael und wisst am Ende sogar, warum wir der Meinung sind, dass Politikerinnen und Politiker dringend den Musikschulunterricht besuchen sollten. Viel Spaß beim Anhören, Kommentieren und Teilen dieser Folge. Raphael, hi, wo erwische ich dich denn jetzt gerade?
Hallo Christine, vielen Dank für die Einladung. Ich bin gerade zu Hause, weil ich sonst befürchte, dass ich sonst gar keine Ruhe habe.
Okay.
Wobei natürlich zu Hause, ich habe jetzt die Klingel auf leise gestellt. Ich hoffe, dass der Nachbar nicht klopft. Der hat auch immer so viele Dinge, die er mit mir besprechen möchte, wenn der merkt, dass ich da bin. Insofern. Nein, alles gut.
Die Klingel habe ich in der Tat auch ausgestellt.
Ja, das ist echt blöd, ne? Aber das sollte man dann tun.
Ja, auf jeden Fall besser so. Raphael, es ist ein aufregendes Jahr für dich. Darf ich fragen, wie geht's dir denn dabei?
Also mir geht's gut, aber es ist ganz schön was zu tun. Also es ist echt turbulent. Jetzt gerade im Moment bin ich dabei, sozusagen die letzten Dinge vorzubereiten für meine Nachfolge in der Bergischen Musikschule in der Leitung. Und natürlich schon auch die ersten Dinge vorzubereiten für den neuen Job beim Verband Deutscher Musikschulen dann ab 1. September. Aber natürlich gibt es auch Dinge, die jetzt schon für mich wichtig sind und die ich auch jetzt schon mitnehmen möchte.
Ach toll. Und was sind das für Dinge?
Naja, zum Beispiel ist ja der Holger Denkmann, der jetzt schon zum Sommer zurück in seine Heimat nach Oldenburg geht, jetzt gerade noch da. Und insofern nutze ich die Gelegenheit natürlich, mit ihm auch viele Dinge zu besprechen. Und der VDM ist ja ein bewegtes Konstrukt und immer wieder passieren viele Dinge, die auch für die Zukunft relevant sind. Also ich versuche jetzt schon, mich in die Themen einzudenken und die ein oder andere Sitzung schon mal mitzunehmen und zu schauen, was mich da eigentlich ab September so erwartet.
Dann bist du ja jetzt sozusagen mitten im Onboarding-Prozess.
Genau, Offboarding und Onboarding gleichzeitig.
Oh, und hast du schon Umzugskartons bestellt oder bleibst du Wuppertal treu?
Ich wohne in einem Vorort von Wuppertal in Remscheid-Lennep und werde mal versuchen, ob das mit dem Pendeln für mich geht. Und dann gegebenenfalls mich dafür oder dagegen entscheiden, dabei zu bleiben. Mal sehen.
Dann bleibt dir der Nachbar, der immer so viel mit dir besprechen will, noch ein bisschen erhalten, oder?
Der bleibt mir erhalten, ja.
Ja, darf ich mal fragen, wie ist denn das, wenn man Bundesgeschäftsführer wird? Ich meine, das ist ja eigentlich wahrscheinlich nicht dein Berufsziel gewesen, als du ins Musikstudium gegangen bist, oder doch?
Nee, keineswegs. Also tatsächlich, daran habe ich wirklich nie gedacht. Da habe ich ehrlicherweise auch bis vor 2 Jahren oder so auch gar nicht drüber nachgedacht, ob das noch eine Option sei, so einen Posten mal zu machen. Solche Jobs gibt es ja auch nicht so wahnsinnig viele in Deutschland. Also im Musikschulwesen gibt es ja nur diesen einen Bundesgeschäftsführer, aber es gibt sicher ja noch im Gesamtmusikschulwesen noch andere Posten, die man auch aus der Musikschulleitung vielleicht anstreben könnte. Aber das war für mich nie ein Thema. Was ein Thema war, dass ich irgendwann gemerkt habe, ich würde gerne doch nochmal irgendwann was anderes machen.
Was anderes machen?
Naja, ich bin ja jetzt in der Bergischen Musikschule in Wuppertal, bin ich ja irgendwie groß geworden. Das war auch meine Musikschule, das ist meine Heimat.
Ja, genau, das hat mich so berührt in Folge 56 der Musikschulkongressfolge, als du davon erzählt hattest. Du warst ja, glaube ich, schon im Früherziehungsunterricht an der Bergischen Musikschule, ist das richtig?
Ja, das stimmt. Ja, richtig. Die Früherziehung war so mein erster Einstieg in die Musikschule und dann war das so der klassische Weg mit Tag der offenen Tür und die Geige dann entdeckt und so, wie man sich das vorstellt. Das war bei mir relativ, relativ klassisch. Und dann bin ich da tatsächlich doch auch wirklich groß geworden. Und das hat mir auch den Einstieg in den Job als Lehrkraft, dann war ich Fachleiter für die Schulkooperation, dann war ich Stellvertreter und dann bin ich irgendwann zur Leitung geworden. Das hat mir so diesen Weg, also der hat sich natürlich angefühlt für mich. So. Und gleichzeitig war auch immer so ein bisschen das Gefühl, ich würde gerne auch mal vielleicht auch aus meiner Heimat mal weg oder auch noch mal was machen, was mich noch auf eine andere Art und Weise fordert. Und jetzt ist gerade so ein Punkt gewesen, wo ich in der Musikschulleitung viele Dinge mitgestalten durfte, auch viele Krisen. Also ich glaube, alle Musikschulleitungen werden die Corona-Krise und auch die Herrenberg-Krise, nenne ich sie jetzt mal, sofern sie davon betroffen waren, nicht vergessen.
Oh ja.
Und ja, das Schöne war jetzt so ein bisschen auch für mich als Schlusspunkt, diesen Bundeswettbewerb ausrichten zu dürfen. Das wissen wir ja schon. Tatsächlich war der Einstieg in den Bundeswettbewerb war für mich somit das Erste, was ich als Leiter der Musikschule auf den Weg gebracht hatte, diese Bewerbung dann unter Dach und Fach zu bringen. Das war 2017, 2018. Und jetzt ist es so ein bisschen der Schlusspunkt für mich in meiner Musikschulleiterkarriere.
Ja, aber wer weiß, was das Leben noch alles bringt. Und jetzt, wie war denn eigentlich Jugendmusiziert in Wuppertal? Ist es alles gut gelaufen, so wie ihr euch das gewünscht habt?
Also das muss man wirklich sagen. Ich bin ganz immer noch ganz happy mit dem, wie das gelaufen ist. Ich habe sehr viel positives Feedback bekommen. Da freue ich mich natürlich sehr drüber. Aber wir haben uns schon vor langer Zeit überlegt, wollen wir diesen Bundeswettbewerb irgendwie mitgestalten als Musikschule, als Stadt, und haben da viele Dinge in Bewegung gesetzt. Und also ein Bundeswettbewerb kann ja theoretisch auch in eine Stadt kommen. Dann suchen die sich ihre Säle und dann findet das irgendwie statt. Und da gibt es sicher auch viele Menschen, die dann davon profitieren und begeistert sind. Und die Teilnehmenden finden sich ja auch schöne Säle vor und Ähnliches. Aber irgendwie habe ich überlegt, wie können wir es denn schaffen, dass es wirklich für die Stadt ein echtes Event wird und eine echte Begeisterung erzeugt. Und wir haben uns viele Dinge überlegt. Das fing schon an, dass wir uns einfach sehr eingemischt haben beim Thema, welche Säle wir überhaupt in der Stadt bespielen wollen. Und das führte jetzt dazu, dass ich ganz viel positives Feedback bekommen habe zu den Sälen in Wuppertal, wo auch viele Wuppertaler zum ersten Mal in irgendwelchen Schulaulen waren, die ja auf den ersten Blick oder in der ersten Vorstellung erstmal ja nicht so attraktiv erscheinen, aber wo wir wirklich richtige Schätze entdeckt haben.
Ja, die klingen manchmal ganz gut, diese Räume.
Ja, das war toll.
Traut man denen gar nicht zu.
Ja. Und was halt schön war, dass die Musikschule eben so ein Teil dieses Wettbewerbs war. Das war auch so ein bisschen vielleicht auch aus der Not geboren. Wir haben unsere Musikschulzentrale dicht gemacht für die Zeit. Der Unterricht ist sozusagen ausgefallen, aber zugunsten gemeinsamer Besuche von Lehrkräften und SchülerInnen, die also diese Wertung besucht haben und sicher davon auch profitieren werden. Und die Säle waren alle voll. Also es war einfach wirklich, diese Stadt hat von Osten bis Westen geklungen und es war wahnsinnig intensiv, lebendig, emotional. Und es war toll zu erleben, was für eine Kraft Musik für so eine Stadt, die es ja auch nicht immer leicht hat, entwickeln kann.
Das ist ja echt genial. Und ich glaube, ihr habt ja auch so Bühnen in der Stadt selber gefunden, also Outdoor, die Teilnehmenden auftreten lassen. Ich habe das immer über die Social Media verfolgt, von Jugend musiziert und auch von deiner Bergischen Musikschule. Das war wirklich ganz, ganz toll, was da gelaufen ist.
Ja, das Wetter hat allerdings nicht mitgespielt. Wuppertal ist ja nicht gerade bekannt für sonniges Wetter und hat sich auch zum Bundeswettbewerb da nicht verstellt, sodass also alles, was draußen war, so ein kleines bisschen gelitten hat. Aber insgesamt war es dann wirklich toll.
Okay, dann hat man also Wuppertal pur.
Genau.
Hast du als Kind oder Jugendlicher eigentlich auch selbst mitgemacht bei JUMU?
Ja, das habe ich. Allerdings bin ich vielleicht das beste Beispiel dafür, dass man keine steile Jugendmusiziert-Karriere braucht, um später dann doch beruflich in Richtung Musik zu gehen. Also das war bei mir wirklich, wirklich der reine Spaß und ich erinnere mich total gerne daran zurück, vor allem an das Gemeinsame und an die gemeinsame Vorbereitung, an die Freundschaften, die da entstanden sind. Aber es war wirklich nicht so, dass ich irgendwie im Bundeswettbewerb gelandet wäre. Studiert habe ich dann trotzdem. Ich war vielleicht auch auf der Geige so ein bisschen der Spätzünder. Und trotzdem sind die Erinnerungen an Jugendmusiziert vielleicht gar nicht an den Moment des Auftritts an sich, sondern eigentlich eher an das, was davor war und das, was da gewachsen ist und an diesen langen Weg, den man da gemeinsam geht. Also ich war immer Fan auch von den Ensemblewertungen. Das ist das, woran ich mich wirklich sehr, sehr gerne erinnere.
Das ist bei mir ziemlich ähnlich. Ich erinnere mich noch an diese intensive Vorbereitungszeit und an die Ensembleproben, an die anderen, die mitgespielt haben. Aber an den Auftritt selber habe ich echt nur noch ganz vage Erinnerungen. Und ja, das, was mir damals vermeintlich wichtig war, nämlich der tolle Preis, vielleicht war es auch nur meinem Lehrer wichtig, ich weiß es nicht, das hat heute für mich eigentlich gar keine Relevanz mehr, sondern die ganze Sache war rückblickend vielleicht doch eher so ein Baustein, der mich angespornt hat, weiterzumachen und ja, der mich dazu gebracht hat, meine Leistung noch weiter auszubauen.
Und ich glaube, das hilft auch, wenn man jetzt immer mal wieder auch an diesen Moment kommt, wo man mit Teilnehmenden zu tun hat, die ja vielleicht auch wirklich enttäuscht sind und die aber, und das weiß man dann ja auch, das hilft dann in dem Moment vielleicht nicht, aber langfristig weiß man, die werden das als großartiges Erlebnis in Erinnerung halten, weil es ist nicht nur der eine Moment und es ist nicht die eine blöde Punktzahl der Jury, sondern es ist ja viel mehr.
Und hallo, es ist Bundeswettbewerb, ja?
Richtig. Also wer da dabei ist, das ist schon, das ist der Wahnsinn. Wir hatten in der Musikschule auch das Überhaus, sozusagen die Möglichkeit für die Teilnehmenden ein bisschen vorher nochmal das ein oder andere zu trainieren. Und ich kenne meine Musikschule ja als wirklich Ort mit vielen, vielen verschiedenen Musikschnipseln, die da auf den Fluren zusammenkommen. Das hörte sich plötzlich doch ganz schön beeindruckend an.
Das klingt dann irgendwie so ein bisschen nach Hochschule. Das habe ich auch gedacht. Ich war ja in Wien beim Bundeswettbewerb von Prima La Musica in Österreich und da war es auch. Ich bin da reingegangen in die MDW und es klang wirklich wie in einer Hochschule. Und wir hatten Kategorie 1 und 2 zu bewerten und die letzten 3 Tage haben wir Kategorie 3, 4 gemacht und es war astronomisch, was das für Leistungen waren.
Ja, der Wahnsinn. Und das ist beim Bundeswettbewerb Jung musiziert, glaube ich, genau das, dass man manchmal schon auch merkt, wie sich das entwickelt hat. Also ich kenne den Wettbewerb jetzt auch schon eine Weile und ich habe schon das Gefühl, dass gerade diese Höchstleistungen vom Niveau her nochmal deutlich gestiegen sind.
Das Gefühl habe ich auch und ich nehme auch wahr, so in den Feedback-Gesprächen, da kamen dann ja immer die Lehrkräfte mit den SchülerInnen und da hast du dann gemerkt, es sind teilweise aber wirklich kleine regionale Musikschulen, wo unglaublich tolle Instrumentalistinnen und Instrumentalisten unterrichten und wo ich gedacht habe, wow, das ist, Musikschule ist nicht mehr wie vor 30 Jahren irgendwie Einzelunterricht, sondern Musikschule ist ein Musikkosmos, was da alles angeboten wird und was da los ist, dass sich Kinder und Jugendliche so toll entwickeln können, das ist schon wirklich echt unglaublich.
Ja, das stimmt, das stimmt. Und ich finde es halt schön auch zu erleben, dass man merkt, okay, das können Musikschulen auch leisten. Also Musikschulen sind eben so vielfältig. Und ich glaube, das Bild von Musikschulen in den Köpfen ist vielleicht auch immer noch ein anderes als das, wie es im Alltag wirklich, wirklich ist.
Absolut. Aber mal abgesehen von dieser tollen Spitzenförderung haben wir ja echt auch eine Breitenförderung entwickelt, die jetzt, ja, wir hoffen es immer, viele Kinder erreicht. Aber bei euch in NRW habt ihr ja dieses JEKIDS. Aber wie ist es andernorts? Erreichen diese Schulkooperationen wirklich all die Kinder und Jugendlichen, die es bräuchten?
Ja, wahrscheinlich nicht. Aber diese Schulkooperationen sind natürlich der Hebel. Ich glaube, dass wir vielerorts genau in diese Richtung weiterdenken müssen. NRW ist jetzt natürlich mit JEKIDS ein Beispiel dafür, wie es gehen kann. Auch in NRW ist es ja nicht so, dass alle Grundschulen davon profitieren, sondern derzeit ein Drittel der Grundschulen in NRW. Aber das ist als Modell, und es wird ja auch nicht nur in NRW praktiziert, sondern auch in anderen Orten, schon der Weg zu sagen, also erstmal möchten wir alle erreichen. Also JEKIDS funktioniert auch nur deswegen, weil in der ersten Klasse, wo es startet, es erstmal keine Barriere gibt im Sinne von, ich muss mich irgendwie anmelden oder ähnliches, sondern es ist wirklich Teil des Schulvormittags. Es funktioniert nicht, wenn man in die Schulen kommt und sagt so, und wer möchte oder wer meldet sich an? Und dann schauen wir mal, wer da kommt und dann machen wir mit denen musikalische Bildung. Das hat auch seinen Wert, völlig klar. Aber es ist eben nicht diese barrierefreie Situation, wo ich erstmal ohne Filter alle erreiche. Und ich glaube, das ist die Idee, wenn wir Wege finden, an viel mehr Stellen so etwas zu finanzieren. Dieses filterlose Starten in den Grundschulen ist, glaube ich, das, was wir überall bräuchten, um wirklich allen erstmal diese Tür zur musikalischen Bildung zu öffnen.
Und was war jetzt deine Rolle in diesem ganzen JEKIDS-Prozess in NRW?
Also erstmal war JEKIDS für mich der Start in diesen etwas mehr Managementbereich, was Musikschule angeht. Also in der Bergischen Musikschule war ich gerade Fachleiter für die Schulkooperation, als aus dem JEKI-Programm, also damals noch im Ruhrgebiet, JEKIDS wurde, also mit diesen drei Schwerpunkten Instrumente, Tanzen, Singen, und dieses Programm auf ganz NRW ausgerollt wurde. Und dann natürlich die Entscheidung auch in Wuppertal war, wollen wir daran teilhaben? Wir haben damals unser eigenes Programm gestrickt, das haben wir auch JEKI genannt, das war auch JEKI, aber wir haben es eben anderweitig finanziert. Und deswegen habe ich diesen Prozess dann erstmal bei mir in der Musikschule sehr stark begleitet, JEKIDS auch bei uns zu platzieren. Damals vor allem im Bereich Instrumentenschwerpunkt, mittlerweile auch im Singen und im Tanzen. Und dann habe ich mich im Landesverband der Musikschulen ja auch stark gemacht. Und das war dann wiederum der Landesverband, der das Programm dann ja irgendwann übernommen hat in der organisatorischen Leitung, gemeinsam mit dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft. Und ich diese ganze Weiterentwicklung, also wie sind eigentlich die Bildungsdimensionen von JEKIDS? Ist das mit der Teilhabegerechtigkeit eigentlich richtig so? Wie ist die Preisstaffelung? Soll es eigentlich Lehrpläne geben oder wollen wir die Freiheit so erhalten, wie sie ist? Welche Fortbildungen brauchen wir, um zum Beispiel Instrumentalpädagogin noch stärker für die Arbeit mit heterogenen Gruppen und so weiter fortzubilden? Also das sind die Dinge, die im Landesverband der Musikschulen in NRW dann passiert sind und wo auch die Geschäftsstelle durch JEKIDS natürlich gewachsen ist und dort ganz tolle ReferentInnen sitzen, die sich um die Weiterentwicklung dieses Programms kümmern.
Auf das ja wohlgemerkt, und das darf man, glaube ich, auch mal so sagen, viele andere Bundesländer in Deutschland, aber auch, ich hatte jetzt gerade ein Gespräch in Österreich, die schauen wirklich auf dieses JEKIDS-Programm und denken, hey, können wir das nicht auch?
Ja.
Können wir das nicht in irgendeiner Form für uns adaptieren, übernehmen? Wollen wir da nicht auch jungen Menschen in unserer Region ermöglichen, dass sie so toll von musikalischer Bildung profitieren können?
Ja, und wenn es dafür Mittel gibt, dann kann ich das nur empfehlen, weil wir erreichen Kinder, die wir sonst nicht erreichen würden und die auch sonst den Zugang zu Musik und musikalischer Bildung vermutlich so nicht haben würden. Worauf wir vielleicht wirklich aufpassen müssen, und das ist auch vielleicht eine berechtigte Kritik an JEKIDS, da haben wir noch einen Weg vor uns. Wie schaffen wir es, diesen Übergang zu schaffen? Also wie können wir denn die Kinder, die in JEKIDS über die Schwelle gehen, also für die wir die Tür öffnen und die wir dann erreichen, auch langfristig erreichen? Und im besten Fall bleiben sie ja die ganze Grundschulzeit dabei. Und dann endet die Grundschulzeit. Und was ist denn dann? Und hier gibt es noch nicht genug Ideen und Konzepte und funktionierende Strukturen, dass dann diese Bildungsbiografie, was die Musikschularbeit angeht, nicht endet. Ich glaube, der Weg ist immer dann ein richtiger, wenn man das während der Grundschulzeit schon probiert. Wenn wir es schaffen, während der Grundschulzeit Kinder, die im JEKIDS-Programm teilnehmen oder in anderen Kooperationen in Schulen, immer auch den Weg zur Musikschule oder zu dem, was Musikschule auch noch leisten kann, zu zeigen und sie in Musikschularbeit stärker einzubinden. Und das ist gar nicht so einfach, weil das sind auch ganz schön viele.
Allerdings versus weniger KollegInnen, die sie unterrichten können. Womit wir eigentlich beim Thema Fachkräftemangel wären, denn schon heute haben wir ja nicht genug Menschen in unseren Musikschulen, die da unterrichten, die wir eigentlich bräuchten. Also schon allein im EMP-Bereich ist es ja mehr als knifflig im Augenblick, und auch andere Fächer, also ich meine, wenn du irgendwelche Gitarrenlehrkräfte suchst oder so, ich glaube, da musst du echt eine gute Lupe haben und wirklich auch ein tolles Angebot als Musikschule, dass die zu dir kommen, auch da unterrichten. Ich meine, wie siehst du denn da die Zukunft? Wie muss sich da der VDM positionieren oder was könnte es für Rezepte geben, um da auch diesem Fachkräftemangel entgegenzuwirken?
Die große Baustelle der nächsten Jahre ist sie ja jetzt schon längst.
Dieser Podcast wird gesponsert von der professionellen Musikschulverwaltungslösung iMichael. Die perfekte Software für deine Zukunft mit integriertem Chatbot und KI-Assistent. Stell dir vor, du kannst mit iMichael sprechen und sagst einfach nur: Zeige mir alle Schüler, die älter als 30 sind, und erstelle eine Statistik. Und der KI-Assistent erledigt das für dich. Mit iMichael hebst du deine Musikschule auf ein völlig neues Level. Über 270 Musikschulen setzen auf iMichael. Wir freuen uns auf dich und wünschen weiterhin viel Spaß im Podcast.
Eine Sache fällt ja jetzt weg, nämlich die unsicheren, die prekären Beschäftigungsverhältnisse. Ne? Also wenn wir davon ausgehen, dass Honorarbeschäftigungen in der Zukunft keine maßgebliche Rolle mehr spielen werden, dann ist zumindest das Feld ein Aspekt, der jetzt vielleicht positiv wirken kann, was auch die Entscheidung angeht, ob jemand diesen Beruf für sich ergreifen will.
Da gebe ich dir vollkommen recht. Und was natürlich aber auch bei der Berufswahl junger Menschen noch mit reinspielen könnte, dass Musikschullehrkraft jetzt zu einem Beruf geworden ist, der nicht nur unglaublich toll und vielfältig und kreativ und sinnstiftend und was weiß ich nicht noch alles ist, sondern dass man damit nun auch endlich in der Lage ist, eine Familie zu ernähren und sich eine stabile Altersvorsorge auch aufzubauen. Und das muss ja nicht nur bei unseren Schülerinnen und Schülern ankommen, sondern auch ganz allgemein in der öffentlichen Wahrnehmung.
Ja, also ich bin manchmal so, dass ich denke, vielleicht bin ich auch zu naiv, aber es ist einer der schönsten Berufe der Welt. Also diese Musik, das mit dem Vermitteln von Musik und dieses Feuer zu entfachen in jungen, aber auch bei älteren Menschen, das ist eigentlich das, was so attraktiv ist, dass ich doch denke, wir müssen es doch schaffen, auch Menschen, die noch überlegen, was sie tun, das zu zeigen. So, und jetzt hilft natürlich dann so eine Situation, dass Rahmenbedingungen, was das Finanzielle angeht, besser werden. Man muss jetzt sich aber ja auch nichts vormachen, denn auch im Angestelltenverhältnis ist ja die Bezahlung jetzt auch nicht rosig. Also wer weiß, ob sich da vielleicht nochmal was tut. Auch da hat der VDM ja versucht, Impulse zu setzen. Das wird sich jetzt zeigen. Aber es bleibt einfach ein wirklich toller Beruf, der dann aber in der Realität ja oft Rahmenbedingungen hat, die schwierig sind. Also auch da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, wie ist denn das eigentlich, wenn ich dann als zum Beispiel EMP-Lehrkraft im JKids-Bereich oder in anderen Kooperationen oder in der Kita oder so in Räume komme, wo ich erstmal damit konfrontiert werde, überhaupt den Zugang zum Raum zu kriegen, den Schlüssel zu bekommen, dann erstmal eine halbe Stunde aufräumen muss und so. Ich übertreibe jetzt, aber...
Nee, ich glaube, du übertreibst nicht. Ich habe gerade letzte Woche so einen Job abgesagt, wo ich vorwärts in den Raum rein und rückwärts wieder raus bin und dachte, ey, nee, aber das wirklich nicht. Ich möchte immer noch gerne einen Morgen in irgendeiner Grundschule in der Kooperation unterrichten, aber wo ich gedacht habe, nein, und das geht nicht. Und das habe ich auch genau so gesagt. Leute, schafft bessere Rahmenbedingungen und dann versucht mal die nächste Lehrkraft dafür zu begeistern. Aber ich mache das nicht.
Und ich hoffe, dass wir das als Musikschulen noch stärker schaffen, dass wir mit unseren Kooperationspartnern auf Augenhöhe so kommunizieren können, dass wir auch da gehört werden und dass klar ist, was bedeutet Kooperation an dieser Stelle, wo es um Rahmenbedingungen geht, die einfach da sein müssen, wo wir nicht darüber sprechen müssen, ob vorher nicht dieser Raum vielleicht in einem ordentlichen Zustand ist und dass man nicht dieses Gefühl hat, als Musikschullehrkraft an einen Ort zu kommen, wo man eigentlich nur geduldet ist und wo es irgendwie ganz nett ist, dass da jemand kommt, der mit den Kindern auch bestimmt was Nettes macht. Aber wenn er dann wieder weg ist, ist es eigentlich auch gut, weil man hat so ein bisschen das Gefühl, als würde man stören. Also das ist eine Kooperation, ehrlicherweise glaube ich, die können wir uns fast sparen. Die machen wir dann ja am Ende nur noch deswegen, weil es am Ende immer noch wichtig ist, die Kinder, Jugendliche, Erwachsene zu erreichen. Aber die Rahmenbedingungen gehen so nicht. Das muss sich verändern. Und ich glaube, da können wir Musikschulen natürlich eine entscheidende Rolle spielen, im Zweifel auch Musikschulleitungen, die in der Lage sind, dafür zu kämpfen, dass diese Kooperationspartnerschaften wirklich auf Augenhöhe funktionieren.
Gibt es denn da eigentlich irgendwelche so Empfehlungen oder Mindeststandards, die eingehalten werden müssen? Irgendein Papier seitens des VDM, wo drin steht, hey, das wäre jetzt mal gut für eine gelingende Kooperation. Gibt es sowas schon oder ist das in Arbeit? Weißt du das?
Also Papiere gibt es auf jeden Fall. Ich weiß es jetzt tatsächlich vom LVDM, wo es auch Veröffentlichungen gab, wie Kooperation auf Augenhöhe gelingen kann. Da scheitert es nicht an schriftlichen Dingen, sondern es scheitert dann, glaube ich, eher an der Bereitschaft, es auch wirklich umzusetzen.
Ja, klar. Und dabei wäre es ja so wichtig, in unserer mittlerweile ja auch super diversen Gesellschaft, mit allen Krisen, die da gerade auf uns einprasseln, dass alle Kinder die Erfahrung machen dürfen, was die Musik für sie selbst, für die Gemeinschaftsbildung, für überhaupt kulturelle Erfahrung, fürs Zusammenwachsen mit anderen, mit denen man vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so viel gemeinsam hat, doch für einen Schatz ist. Dieses aufeinander hören lernen, sich mal auch einer führenden Stimme anzupassen, dem Tempo, der Lautstärke der anderen, aber auch selbst mal den Lead übernehmen zu können, das ist nicht nur Musik, das ist das Leben. Und das ist ein, ja, das sind ganz wichtige Skills fürs Leben. Und in der Musik, da machst du eben schnell die Erfahrung, hey, ich bin vielleicht nur ein kleines Rädchen im Getriebe, aber ich bin trotzdem total wichtig für den Zusammenklang. Und wenn ich hier fehle, dann fehlt dem Ganzen was ganz Wesentliches.
Ja, und ich glaube, das ist ja genau das. Die Begeisterung bei anderen Menschen zu wecken, ist ja eine hocherfüllende Aufgabe. Und ich glaube, was der VDM machen kann, sich natürlich auf der Bundesebene dafür einzusetzen, dass dieser Beruf auch in der Gesellschaft und auch in der Politik eine höhere Anerkennung erfährt. Ich habe immer noch das Gefühl, dass Musikschullehrkräfte belächelt werden hin und wieder. Das merkt man ja auch in den Hochschulen. Da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, wie die unterschiedlichen Studiengänge in einer Wertigkeit gefühlt anders wahrgenommen werden und auch anders kommuniziert werden. Also der künstlerisch-pädagogische Studiengang hatte einfach einen niedrigeren Stellenwert und das muss sich zwingend ändern.
Was ja eigentlich ein Witz ist, denn wer heute noch als Hauptfachlehrkraft mit so einem Mindset unterwegs ist an der Hochschule und das einzig wahre Berufsziel ist, Solist oder Orchestermusiker, Orchestermusikerin, dem muss man ja einfach mal sagen, sorry, aber da hast du echt die Ausfahrt verpasst und diese Ausfahrt heißt Realität.
Ganz genau. Und da werden wir als VDM, das tut der VDM ja bereits schon lange, aber das wird sicher eine Aufgabe weiterhin sein, immer wieder dafür zu plädieren, dass es eine realitätsnahe Ausbildung an den Musikhochschulen gibt, die ja die künstlerische Exzellenz in keinster Weise in Frage stellt.
Absolut nicht, ganz im Gegenteil.
Ja, die doch darauf vorbereitet, was denn am Ende die Berufsmöglichkeiten sind. Und da stimmt die Relation einfach nicht. Also wenn wir es schaffen, Musikhochschulen viel stärker davon zu überzeugen, dass das Pädagogische grundsätzlich in allen Studiengängen, egal ob künstlerisch oder künstlerisch-pädagogisch, erstmal eine Rolle spielt, dann haben wir schon viel gewonnen, denn es hat noch keinem Künstler, keiner Künstlerin geschadet, sich pädagogisch zu betätigen oder sich zumindest damit zu beschäftigen. Denn selbst wenn wir nur mit uns alleine sind, sind wir auch unser eigener Pädagoge. Also dieses Pädagogische da rauszulassen, halte ich wirklich für falsch. Und da kann der VDM natürlich Impulse setzen, zu sagen, dass das in den Hochschulen eine viel stärkere Rolle spielt. Und dann ändert sich vielleicht auch die Anerkennung. Und beim Thema Anerkennung fällt mir natürlich auch das ein, was in der Gesellschaft vielleicht auch dadurch auch noch nicht stimmt, dass es irgendwie ein Unterschied ist, ob ich jemanden auf der Bühne erlebe oder ob ich jemanden in einer pädagogischen Tätigkeit erlebe. Und auch da habe ich immer das Gefühl, ich empfinde die gleiche Faszination. Wenn ich eine Kollegin, einen Kollegen auf der Bühne sehe, dann entsteht eine Gemeinschaft, nämlich eine Gemeinschaft zwischen Künstler und den Zuhörenden. Und es ist auch eine Form der Musikvermittlung. Und es ist total beglückend zu erleben, was Musik in dem Moment leisten kann. Und ich habe wirklich das gleiche Gefühl, wenn ich dann vielleicht sogar die gleiche Person in einem ganz anderen Setting erlebe, wie sie Kindern oder jugendlichen Erwachsenen Musik näher bringt und wie sie Musik vermittelt. Natürlich mit ganz anderen, in ganz anderem Setting und mit anderen Methoden. Aber ich habe das gleiche Gefühl von Faszination und von Wertigkeit. Und das brauchen wir für die Gesellschaft, glaube ich, auch.
Aber ich glaube, an vielen Hochschulen sind ja zumindest die Verantwortlichen für die künstlerisch-pädagogischen Studiengänge schon enorm gut unterwegs und haben da schon wahnsinnig viel bewegt. Denn unser großes Ziel ist es ja nicht nur, unser kulturelles Erbe an die nächste Generation weiterzugeben, sondern dieser jungen Generation auch zu zeigen, was sie mit der Musik für ein mächtiges Werkzeug in der Hand hat, um viele, viele Probleme auf dieser Welt zu lösen.
Absolut, genau.
Ja, wir hatten es ja gerade von der Wertigkeit des Lehrberufs versus künstlerischer Leistungen auf der Bühne. Ist ja im Grunde genauso, wenn ich ein Feedback in einem Wettbewerb gebe, wir hatten es ja davon schon, dann gratuliere ich natürlich nicht nur dem Kind oder dem Jugendlichen, vielleicht noch den Eltern, sondern mein ganz, ganz großer Dank, meinen Glückwunsch und auch der Respekt, da gilt der Lehrkraft für diese super Leistung. Denn die haben als Lehrkräfte eigentlich auch, zumindest mit dem Geiste auf dieser Bühne gestanden. Und die haben einen riesen Anteil an dem, was da läuft auf der Bühne.
Und dazu fällt mir noch ein, dass wenn wir gerade bei Wettbewerben schauen, aber das betrifft nicht nur Wettbewerber, sondern eigentlich diesen musikalischen Weg. Wir haben die Lehrkräfte und wir haben natürlich auch noch das Umfeld. Also wir haben ja oft, wenn wir jung musiziert schauen, haben wir ein Umfeld, wo oft die Familien sehr stark mit dafür sorgen, dass das ein funktionierender Weg ist. Also ich habe jetzt etliche Male bei jung musiziert den Menschen gedankt, die diese Wege ermöglichen. Das waren die Lehrkräfte, das waren aber auch natürlich die Familien. Mhm. Und dann denke ich aber auch, und was ist mit den Kindern und Jugendlichen, die dieses Umfeld vielleicht nicht so haben? Also um jetzt wirklich auf seinem Instrument oder mit dem Gesang erfolgreich weiterzukommen, also für sich erfolgreich, nicht im Sinne von höher, schneller, weiter, sondern dass man irgendwie, dass das eine erfüllende Tätigkeit wird, bei der man auch lange dranbleibt. Dafür braucht es dieses Umfeld, wo Musik auch irgendwie normal ist. Und da haben die Musikschulen, finde ich, die wichtige Aufgabe, dass auch dort, wo dieses Umfeld vielleicht fehlt, da ein bisschen einzuspringen. Also nicht nur durch einen guten Unterricht, sondern auch, dass Musikschulen Orte sein können, wo man so eine Art von musikalischer Heimat hat.
Und es wäre ja auch im Sinne der Nachhaltigkeit, also der ökologischen und vielleicht auch finanziellen Nachhaltigkeit, wäre doch mal zu überlegen, ob wirklich jede Familie ein eigenes Instrument wirklich daheim benötigt oder ob sich gewisse Musikinstrumente nicht vielleicht auch gut in so einem, ja, weiß ich nicht, wie soll man es sagen, offenen Musizierkosmos in einer Musikschule beispielsweise auch teilen ließen. Und bei vielen Musikschulen entwickelt es sich ja auch schon so hin zu offenen Überräumen als Ergänzung zu, ja, traditionellen Unterrichtsformen. Und das finde ich sehr positiv.
Ganz genau. Und trotzdem ganz simpel gesagt, eigentlich ist das auch der Wert des gemeinsamen Musizierens, der an der Stelle wieder zum Tragen kommt. Und das ist das, was die Musikschulen leisten. Denn dieses einmal die Woche zum Instrumentalunterricht zu kommen, das ist jetzt noch nicht das, was Musikschule ausmacht. Natürlich ist das pädagogisch hochqualitativer Unterricht, aber dann ein zweites, drittes Mal zu kommen und das gemeinsame Musizieren zu erleben, das ist, glaube ich, das, was auch an der Stelle ganz wichtig ist.
Und ich meine, man muss ja auch mal ganz klar sagen, in Zeiten von Fachkräftemangel könnte Einzelunterricht auch wirklicher Luxus werden.
Ja, das stimmt. Also du meinst, dass man anfangen würde, irgendwann zu sagen, können wir uns Einzelunterricht als öffentliche Musikschulen überhaupt noch leisten?
Ja, vielleicht würde ich nicht unbedingt so weit gehen. Ich sehe schon die Wichtigkeit und auch die Wertigkeit des Einzelunterrichts. Aber wenn wir mit immer weniger Kolleginnen und Kollegen immer mehr Menschen erreichen wollen, und ich meine, es hört ja eigentlich nicht bei Kindern und Jugendlichen auf, wenn wir mal ehrlich sind, sondern warum sollten wir Erwachsene ausklammern? Warum sollten wir alte Menschen ausklammern? Ich meine, wir sind die Schule für, ja, Kultur, für kulturellen Zusammenhalt, für unsere Gesellschaft eigentlich. Wir sind die Schule für Demokratie, für unseren Kid. Ich meine, warum sollte man da irgendwo einen Schnitt machen? Ja? Und wenn wir das mal so sehen, dann haben wir eigentlich nicht nur einen kleinen Fachkräftemangel, sondern wir haben einen exorbitanten Fachkräftemangel. Und dann muss es ja eigentlich dahin gehen, dass nicht jeder von uns Schüler im Einzelunterricht unterrichtet, dürfen wir auch, aber dass das ein ganz großer Teil unseres Alltags eben auch Gruppen sein werden, um mehr Menschen zu erreichen.
Ich glaube, es ist ein entscheidender Moment, auch für den VDM in Zukunft genau das deutlich zu machen. Denn was natürlich passieren kann, dass wir den Fachkräftemangel erstmal noch nicht in den Griff bekommen und sich dann irgendwann die Frage stellt, wie erhalten wir denn jetzt aufrecht, dass Musikschulen diesen Wirkungsgrad entfalten können und so wichtig für die Gesellschaft sind und die Vielfalt einer Kommune auch in ihrer Musikschule abbilden, was Altersstruktur und vieles mehr angeht. Und trotzdem müssen wir natürlich aufpassen, dass das, was Musikschulen ja so gut können, also improvisieren und am Ende zeigen, es klappt schon irgendwie. Das können wir wirklich gut, finde ich.
Das haben wir auch lange trainiert.
Genau. An der Stelle ist es ein bisschen gefährlich, denn ich finde, es ist auch wichtig zu sagen, dass man irgendwann sagt, das können wir jetzt nicht mehr machen. Wenn es wirklich darum geht, zu entscheiden, wo gespart wird und so, dann werden wir bestimmte Qualitätsansprüche womöglich auch nicht aufrechterhalten. Deswegen ist jetzt der Moment so wichtig, dass wir an diesen Punkt gar nicht kommen.
Und das darf man ja vielleicht an dieser Stelle auch mal so deutlich sagen, wir brauchen dringend Quereinstieg, aber mit Qualität.
Ja, den brauchen wir definitiv. Und das ist aber trotzdem auch ein schwieriges Feld, finde ich. Denn im Moment haben wir ja eher die Gefahr, dass der Quereinstieg, gerade im Bereich EMP, auch über Programme wie JKids in die allgemeinbildende Schule passiert. Wir haben das Thema gerade beim gemeinsamen Unterrichten im Tandem mit Grundschullehrkräften, dass da zwei Personen den gleichen Job machen. Mhm. Jetzt mal übertrieben gesagt, den gleichen Job machen, aber komplett unterschiedlich bezahlt werden. Mhm. Selbst wenn wir Festangestellte einsetzen.
Mhm. Und dann unterschiedlich bezahlt, das ist natürlich wirklich ein Problem.
Genau.
Weil wenn ich merke, dass ich den gleichen Job mache wie jemand anders und dazu aber auch vielleicht noch ein umfangreiches Musikstudium vorweisen kann, noch gar nicht davon gesprochen, dass ich eigentlich auch meine halbe Kindheit im Übelzimmer verbracht habe, dann möchte ich aber zumindest mal gleichwertig bezahlt werden.
Das ist genau der Punkt. Deswegen ist der Quereinstieg in die Musikschule auch zumindest im Moment noch relativ selten. Und wenn er passiert, und wir müssen uns natürlich Gedanken darüber machen, wer könnte das denn sein, dann müssen wir diese Menschen natürlich gut begleiten. Denn es ist ja nicht umsonst so, dass man für die Tätigkeit einer Musikschullehrkraft ein Musikhochschulstudium benötigt. Und davon sollten wir auch nicht abweichen. Das heißt, wenn wir QuereinsteigerInnen gewinnen wollen, dann brauchen wir natürlich Fortbildungsangebote, dass wir auch wirklich dahinter stehen können. Was wir erfolgreich machen, glaube ich, auch an vielen Stellen in Deutschland, dass InstrumentalpädagogInnen oder GesangspädagogInnen im Bereich EMP so weiter und fortgebildet werden, dass sie wirklich als vollwertige EMP-Lehrkraft auch eingesetzt werden können. Und das finde ich toll zu erleben. Das habe ich bei mir in der Musikschule auch, dass da so eine Art von späte Berufsbegeisterung nochmal aufkeimt, wo Menschen, die das im Studium noch nicht für sich entdeckt hatten, dieses Feld wirklich für sich entdecken und merken, ah, okay, was ist EMP denn wirklich? Also ich muss nicht nur auf Knien mit den Kindern irgendwie rumrutschen, sondern es ist eine ganz andere, aber ebenso hochkünstlerisch-pädagogische Arbeit, die ich da tue.
Gebe ich dir absolut recht, Raphael, denn ich finde es wahnsinnig wichtig, wenn man heute aus einer Musikhochschule rausgeht mit einem Abschluss, dass da ein wie auch immer geartetes Pädagogikstudium zumindest in Ansätzen mit dabei war, denn ohne das geht es einfach nicht mehr heute. Es muss doch so sein, dass eigentlich auch jeder von uns die Verantwortung spüren muss, hey, wir müssen die Musik weitergeben an die nächste Generation, weil das nicht nur für das rein Persönliche wahnsinnig wertvoll ist, sondern auch für unsere Gesellschaft, für unsere Demokratie und auch fürs, wir hatten es ja vorhin schon, Onboarding von Menschen mit Einwanderungsgeschichte. Auch die müssen ja irgendwie in unserer Kultur ankommen. Und wie könnte man das besser als auf dem Feld Musik?
Absolut richtig. Mir fällt dazu noch ein, wenn die Musikschulen an der Stelle wüssten, was in den Hochschulen dann auch an pädagogischer Ausbildung passiert, dann ist vielleicht die Motivation auch noch mal ein bisschen größer, auch auf diesen pädagogischen Beruf vorzubereiten. Denn da ist ja unser Job auch noch mal zu gucken, wie bereiten wir eigentlich auf ein Musikstudium vor? Welche Berufsfelder zeigen wir in der Musikschule? Und warum schaffen wir es an so vielen Stellen eigentlich nicht, das, was wir sowieso dort den ganzen Tag machen, in der Musikschule, als eine Option für einen Beruf, den jungen Menschen irgendwie schmackhaft zu machen. In der SVA ist es ja doch noch vielerorts so, dass es darum geht, auf seinem Instrument oder im Gesang sehr fit zu werden, dass man den Theoriebereich sich erarbeitet, ein Nebenfach, ein bisschen Kammermusik und dann schafft man seine Aufnahmeprüfung. Aber die echte Berufsfeldinformation, da können auch wir Musikschulen, glaube ich, noch ganz viel leisten.
Und SVA, ich bin komplett im Fanblock und wir werden auch eine Folge haben zum Stichwort SVA, studienvorbereitende Ausbildung. Aber ich glaube, wir müssen noch mehr Kinder und Jugendliche ansprechen und davon begeistern, dass wie toll unser Beruf ist und dass es auch für sie ein toller Beruf sein könnte. Ich meine, man muss diesen Beruf ja nicht gleich 100% machen. Also man könnte ihn ja auch als Nebenberuf machen oder als Teilzeitberuf oder wie auch immer und da erstmal reinschnuppern, aber dass du mit dieser Ausbildung, die es in den Musikhochschulen gibt, dass du damit echt viel anfangen kannst für dein Leben.
Und was ist das für ein toller Beruf, wenn ich am Ende weiß, ich kann sowohl Musik vermitteln als auch Musik auf der Bühne machen. Ich kann das miteinander kombinieren. Ich kann in Musikschulen arbeiten, wo ich sowohl als Pädagoge wie auch als Künstler wahrgenommen werde und gefördert werde. Das ist doch das, wo man sagt, so möchten wir arbeiten.
Und eines Tages kannst du sogar Bundesgeschäftsführer des VDM werden.
Das muss ja nicht für jeden das Ziel sein, aber ich freue mich darauf, Dinge zu gestalten.
Bist du eigentlich in irgendeiner Form an dieser Mikado-Studie beteiligt?
Also wir haben als Musikschule eine Gesprächsrunde gehabt. Diese Studie ist ja an vielen Orten, ist ja so eine Sammelstudie sozusagen, wo es darum geht, wie der Fachkräftemangel oder wo der Fachkräftemangel herkommt. Es gab ja die Mulem-X-Studie, da ging es ja um die Schulmusiker. Und bei der Mikado-Studie geht es dann um die Musikschullehrkräfte. Und da werden jetzt die ersten Ergebnisse zusammengesammelt. Und vielleicht ein wichtiger Aspekt, was ich schon so aus den ersten Teasern, die es jetzt gab, herausgelesen habe, dass wir auch da nochmal uns als Musikschulen fragen müssen, wie die Vorbereitung auf Eignungsprüfungen eigentlich aussieht. Denn viele, die in die Eignungsprüfung an den Musikhochschulen gehen, sich eben doch gar nicht an den Musikschulen tummeln, sondern das auf anderem Wege machen. Also eigentlich genau das, was wir nicht wollen, weil wir ja genau als Musikschulen auch sogar umsatzsteuerbefreit sind, weil wir eben berufsvorbereitend ausbilden und in der SVA ja eigentlich genau das ganze Portfolio in Richtung Musikstudium bieten können und trotzdem viele Menschen das gar nicht nutzen. Also auch da müssen wir nochmal ran.
Ich bin schon ganz gespannt auf diese Mikado-Studie. Ich muss gestehen, ich habe schon einen klitzekleinen Teil lesen dürfen, aber nur off the records habe ich das lesen dürfen. Deswegen, wir sind ganz neugierig, was dann drin steht. Und ja, letztlich auch, was das für uns bedeutet und wie wir dann ja auch die Weichen stellen können. Also vor allem ich nicht, aber du.
Ja, und so eine Studie, also ich gehe jetzt mal einfach davon aus, es wird keine riesigen Überraschungen geben, aber es ist natürlich total wichtig, dass es dann auch mal irgendwo wirklich zahlenmäßig und qualitativ auch erfasst ist und man etwas hat, mit dem man arbeiten kann. Das ist für den VDM natürlich total entscheidend, wenn es darum geht, in den verschiedenen Gremien, auf den verschiedenen Ebenen wirklich mit Substanz zu argumentieren, warum sich bestimmte Dinge, Finanzierungen, Strukturen ändern müssen. Und für den VDM ist das, glaube ich, total wertvoll, denn er hat ja ohnehin die Aufgabe, ja, für über 900 Musikschulen zu sprechen, was ja kein leichtes Unterfangen ist. Das funktioniert natürlich nur in Zusammenarbeit mit den Landesverbänden, die ja auch für sich wiederum ganz unterschiedliche Problematiken aufweisen, was so los ist in den Musikschulen. Aber ich glaube, den Fachkräftemangel, auf den können wir uns als gemeinsames Problem ja nun wirklich einigen. So, und dann geht es ja immer darum zu bündeln. Also diese ganze Vielfalt an Themen der Musikschulen muss man dann ja doch irgendwie kanalisieren. Und jetzt hilft natürlich so eine Studie, die uns beim Thema Fachkräftemangel mit Zahlen füttert, immens.
Absolut. Ganz gute Argumentationsbasis wird das liefern, aber das fällt natürlich vor allem dann in der Politik auf fruchtbaren Boden, wenn den Politikerinnen und Politikern auch so richtig bewusst wird, dass Musikschulen unglaublich positiv in ganze Regionen hineinwirken und längst eigentlich zum unverzichtbaren Bestandteil für Bildung und Kultur für alle Menschen geworden sind und nicht nur für Kinder und Jugendliche. Aber ich bin immer nicht ganz sicher, ob die Politik das wirklich auch so wahrnimmt, welchen Schatz und welchen Schlüssel sie eigentlich mit den Musikschulen in der Hand hat.
Da bin ich mir auch oft nicht so sicher. Und Aufgabe des VDMs ist es natürlich, das immer wieder zu erklären. Und das geht aber nur, wenn auch in den Kommunen vor Ort Menschen sind, die nicht müde werden, es immer wieder zu erklären. Immer wieder die Bedeutung von musikalischer Bildung, von kultureller Bildung in die Köpfe zu bekommen, auch durch praxisnahe Erlebnisse, durch tolle Veranstaltungen in den Musikschulen. Ohne das braucht der VDM nichts zu tun. Also wir brauchen das als Nährboden, um dann auf anderen Ebenen eben auch dahin zu argumentieren. Und man darf nicht damit aufhören. Also wenn man das Gefühl hat, jetzt müssten sie es doch eigentlich verstanden haben, dann müssen wir, glaube ich, trotzdem immer wieder weitermachen und immer wieder erklären, was Musikschulen leisten können. Und ich glaube auch eine Verbindung herstellen von, ich sag mal, diesen Kulturbubbles, die es ja so gibt in den Kommunen. Also ich habe immer das Gefühl, wie so ein kleiner Mikrokosmos von Kulturmenschen, die wahnsinnig kreativ sind und miteinander in Kontakt sind und tolle Arbeit machen, wo es manchmal schwer ist, die Wirkung in die Gesellschaft wirklich zu erzielen. So, und da können Musikschulen als die Orte, wo Musik vermittelt wird, den ganzen Tag eine wichtige Rolle spielen. Also in der Gesellschaft die Bedeutung von Kultur auch nochmal deutlich machen und Verbindungen zu schaffen, Brücken zu bauen zwischen diesen etwas in sich geschlossenen Kultur, Mikrokosmen und der Stadtgesellschaft.
Dritte Orte, du hast das Stichwort wieder genannt. Vielleicht sollten wir so ein Special-Abo für die Politik machen. Vormittags hätten wir noch so ein paar Zeitfenster frei.
Das ist gut.
Aber Spaß beiseite, das klingt jetzt vielleicht alles so ein bisschen scherzhaft. Aber wenn du wirklich mal erlebt hast, was du beim Musizieren für dein ganzes Leben mitnimmst, an positiven Dingen in Bezug aufs Lernen, aufs Zuhören, auf Umsetzungskompetenz, Fehlermanagement, gemeinsames Tun, Projektkompetenz und was Musikschulen auch für einen Schatz sind, für das Zusammenspiel aller Menschen einer Region und ja somit auch für eine friedvolle und demokratische Gesellschaft, dann wird eigentlich sehr schnell klar, was für ein wichtiger Player wir sind.
Das heißt, wir müssen die ganzen Politiker in die Musikschulen bekommen und nah an die Praxis. Nein, aber das stimmt natürlich ganz genau. Ich bin immer noch optimistisch, dass wir das schaffen, dafür zu sorgen, dass jetzt der Zeitpunkt ist, mit völliger Selbstverständlichkeit gerade nicht an der kulturellen Bildung zu sparen. Denn jetzt brauchen wir sie mehr denn je.
Das nenne ich doch mal ein Statement. Ausrufezeichen. Jetzt haben wir lange über die Wichtigkeit musikalischer Bildung gesprochen. Darf ich jetzt noch ein paar persönliche Dinge fragen, Raphael?
Los geht's.
Los geht's. Warum Geige? Warum nicht Trompete?
Warum Geige? Also es war der Moment, da war ich 6 Jahre alt oder 5, wo ich die Geige ausprobiert habe. Ich glaube, bis heute finde ich an der Geige das Faszinierende, dass man einen Ton so lange, wie man möchte, halten kann und gestalten kann, dass er nicht, wenn man möchte, dass er nicht vorbeigeht, dann geht er nicht vorbei. Ich muss maximal den Bogen wechseln und kann dann noch ganz viele Dinge mit dem Ton zaubern. Das fand ich immer schon faszinierend bei der Geige.
Was mich wirklich interessieren würde, wir haben ja alle einen Lehrer oder eine Lehrerin in unserer Vergangenheit gehabt, der oder die uns ganz besonders geprägt hat. Wer war denn das bei dir?
Das war mein Geigenprofessor, der an der Musikhochschule es geschafft hat, seine Klasse wirklich als Gemeinschaft zu definieren. Dort waren immer ungefähr die Hälfte im künstlerischen Studiengang und die andere Hälfte im künstlerisch-pädagogischen Studiengang. Und es war ihm ganz wichtig, dass es diese Mischung gibt. Und fast brutal waren die wöchentlichen Klassenabende, die eben dann so lange dauerten, wie sie dauern. Jeder musste vorspielen und jeder musste zu jedem was sagen. Und dann sitzt man da als IP-Student im ersten Semester und muss jemandem, der gerade Konzertexamen vor der Nase hat, sagen, was man so noch verbessern möchte oder was für ein Feedback man zu dem hat, was man da gehört hat. Und das hat mich so geprägt und so motiviert, auch die Angst zu verlieren, Feedback zu geben aus einer Perspektive, wo man im ersten Moment denkt, ach, was soll ich dem denn noch sagen?
Oh, spannend. Und wenn man Geige spielt, dann muss man unglaublich viel üben und man muss fleißig sein. Das muss man bei der Trompete nicht so, man muss auch fleißig sein, aber man muss nicht so viele Stunden üben wie bei der Geige. Werbeblock für Trompete zu Ende. Aber macht das nicht irgendwas mit der Persönlichkeit, wenn man sich so lange an was dran setzen muss und sich immer wieder aufraffen muss, damit man noch besser und noch besser wird?
Das macht definitiv was. Und das ist echt auch, finde ich, schwer, das zu schaffen. Und bei mir war es so, dass das bei mir auch wirklich spät erst ankam, dass das jetzt dran ist. Also die Entscheidung, vielleicht ins Musikstudium zu gehen, war bei mir erst kurz vorm Abitur, glaube ich. Und ich habe dann auch noch Zeit gebraucht, um mich auf die Eignungsprüfung vorzubereiten. Aber dann mit dem Ziel vor Augen, ich möchte das machen, versetzt einen dann doch in die Lage, dass man plötzlich nicht mehr nur eine Stunde am Tag übt, sondern 4, 5 oder vielleicht sogar 6 oder mehr Stunden am Tag übt, ohne dass man völlig verzweifelt. Es ist dann schon irre, was man leisten kann, wenn man dieses Ziel vor Augen hat. Und das finde ich so spannend auch bei jungen Menschen, denn so dieses Befähigen, was wir als Lehrkräfte ja auch immer wieder versuchen, diese Mischung aus, es muss Spaß machen, aber du musst auch was dafür tun und das zu begleiten und auch gemeinsam durchs Tal der Tränen zu gehen und dann wieder nach oben zu kommen und so diesen Weg zu gehen. Dafür brauchen wir einfach auch ein Umfeld, das das unterstützt.
Ja, und dann aber auch zu spüren, die Belohnung kommt nicht von außen, so ein Lob von außen und eine Anerkennung, eine Medaille oder irgendwas, ja, sondern die Belohnung ist, dass deine Musik dann schöner klingt, mal fernab von diesem Materiellen, was es ja auch noch gibt. Und das finde ich ja gerade so das Geschenk an der Musik.
Dass man eigentlich eine Sprache findet, eine neue Sprache findet, mit der man Dinge ausdrücken kann, die man vielleicht mit Worten gar nicht ausdrücken kann.
So schön gesagt. Und das heißt, du bist jetzt jemand, der durchs Tal der Tränen gegangen ist und der sich echt immer wieder selber ja, motiviert hat, Dinge zu tun. Und dadurch entwickelst du natürlich auch einen riesen Biss in deinem Leben. Nimmst du das eigentlich auch, hast du das mitgenommen in deinen Job als Musikschulleitung?
Das habe ich mitgenommen, ohne dass ich das jetzt so, dass mich das wahnsinnig anstrengt. Also das ist irgendwie so, das habe ich so drin. Dieses, wenn klar ist, wo es hingehen soll, dann können viele Dinge passieren, die einem da irgendwie Steine in den Weg werfen. Dann geht man mal links, dann geht man mal rechts, dann wird's kurvig und auch mal schwierig. Und trotzdem ist irgendwie klar, wo man hin will. Das ist wichtig, finde ich, auch für eine Leitungsposition, eine Idee zu haben. Ganz banal, beim Beispiel Herrenberg war irgendwie klar, okay, also wir haben jetzt wir haben jetzt Rahmenbedingungen, die heißen, es können demnächst nur noch alle als TVÖD-Lehrkräfte bei uns arbeiten. So, das ist das Ziel. Und wie kommen wir jetzt dahin? Und das war auch steinig und schwierig und so, aber irgendwie war klar, egal was jetzt passiert, es muss weitergehen.
Ich glaube, das ist was, was wir echt gelernt haben beim Musizieren. Ich meine, das Stück kann noch so tricky und noch so kompliziert sein, wenn es auf deinem Pult liegt. Die Sinfonie geht beim ersten Satz los und endet beim vierten Satz. Und du fährst mit und du machst das Beste draus. Und das haben wir jetzt ja nun wirklich echt von Kindesbeinen an gelernt in der Musik. Und ich denke auch manchmal diese Austrittskompetenz, die wir da mitnehmen. Dann sitzt du in der Schule und bist vielleicht in einer Klasse mit 25, 30 Kindern. Wie oft bist du dran am Tag, dass du irgendwas wirklich Relevantes für diese Klasse machst? Und bei Musik bist du bist permanent gefordert, also wirklich eine Sache in hoher Qualität auf die Bühne zu bringen. Und zwar, ob die Bühne jetzt wirklich die Bühne bei Jugend musiziert ist oder die Bühne im Unterrichtsraum oder im Überraum oder sonst wo. Also, aber du bekommst eine unglaublich tolle Umsetzungskompetenz. Und da ist mir jetzt irgendwie ein anderes Fach, vielleicht noch Theater oder Sport. Andere Fächer kenne ich da eigentlich nicht, die das in dem Maße irgendwie auch, ja, auch zulassen würden.
Auch wo dieser Moment so entscheidend ist, ne? Dass also diese zeitliche Komponente, wenn ich dann auf der Bühne stehe und ein Stück musiziere, dann ist dann habe ich eben keine Zeit, das später zu tun oder so, sondern ist nur der Moment wichtig. Und auch ja das Thema, wie gehe ich denn damit um, wenn ich dann merke, oh je, komme ich ins Straucheln oder jetzt habe ich irgendeinen Ton versemmelt, wie schaffe ich es denn trotzdem weiterzumachen, ohne mich da frustrieren zu lassen und so. Also das ist echt auch eine Kunst und es ist etwas, was man auch mit ins Leben nehmen kann aus dem Musizieren.
Ist dir das mal passiert, dass du auf der Bühne so richtig gestolpert bist bei irgendwas?
Aber klar. Also ja, ich bin jemand, der dann auf der Bühne doch gut funktioniert, der wahnsinnig aufgeregt ist knapp vorher und dann auf der Bühne es schafft, dann ruhig zu werden. Jetzt stehe ich selber als Musiker wirklich nur noch selten auf der Bühne, aber es ist ja vielleicht auch vergleichbar mit Situationen, wo man in der Leitungsfunktion in repräsentativen Tätigkeiten eine Rede hält oder so. Das ist eigentlich das gleiche Gefühl. Und ich finde es schön, wenn auch Dinge passieren. Also wenn man es schafft, dann, wo man für sich selber merkt, oh je, jetzt habe ich es total daneben gehauen und es dann irgendwie charmant wieder auffangen kann, dann finde ich, hat es auch ja einen gewissen Unterhaltungswert womöglich. Und ich finde es schön, dass wir dann auch zeigen können, dass wir jetzt alle auch keine Roboter sind, ne, sondern Menschen sind, die mit Fehlern umgehen und Fehler gehören dazu.
Absolut, aber es gehört eben ein gutes Fehlermanagement dazu und das ist das, was ich oft so ein bisschen vermisse in den Schulen. Ne? Du gibst eine Leistung ab und dann wird dir gezeigt, ja, da war gut, da war schlecht und dafür gibt es eine Note und Punkt. Und wir sind aber in der Musik immer gefordert, diesen Fehler zu managen und mit diesen Situationen dann auch umzugehen. Und wer nie falsch spielt, sorry, aber der hat in seinem Leben einfach auch nichts riskiert.
Ja, genau. Daran wächst man. Und um da nochmal die Brücke zu Jugend musiziert zu bauen, das ist ja die Gefahr, dass wir so einen Leistungsbegriff definieren, wo es nur darum geht, perfekt zu sein, höher, schneller, weiter. Und das ist einfach schade. Ich finde, Leistung kann auch beinhalten, wie gehen wir mit Fehlern um und wie schaffen wir es denn, einen Leistungsbegriff zu definieren, der nicht so kalt ist, sondern der irgendwie mit Kreativität zu tun hat und der uns dann auch befähigt, ein bisschen weniger Angst davor zu haben, sondern einfach den Mut zu haben, Dinge zu tun, die eben auf den ersten Blick vielleicht erstmal ungewohnt sind, die einen vielleicht auch ein bisschen Angst machen und dann zu sagen, doch, ich gehe jetzt aber genau auch dahin, weil daran kann ich wachsen.
Ich meine, wo Menschen sind, passieren Fehler. Siehe Politik, Weltpolitik, jetzt gerade wieder ganz aktuell. Wir müssen auch mit der aktuellen Situation, also wir nehmen jetzt auf am 24. Juni, 24. Juni 25, wir müssen auch damit umgehen. Wir müssen auch da ein kompetentes Fehlermanagement entwickeln, dass wir uns irgendwann alle wieder in die Augen sehen können, weil so wie es im Augenblick ist, kann es ja nun wirklich mal gar nicht weitergehen.
Definitiv. Und das ist einfach, also es ist irgendwie schrecklich mitzuerleben. Und dann hilft natürlich der Blick in die Ensembles, in die Musikschulen, in die Orchester, in die Gemeinschaft, die es gerade im Bereich der Musik so gibt.
Und das muss ich gestehen, finde ich ja nun wieder an Profi-Orchestern toll. Du hast ja nur wirklich Menschen aus vielen unterschiedlichen Ländern dort in diesen Orchestern sitzen, die aber trotzdem einen gemeinsamen Klang entwickeln und die trotzdem für ein gemeinsames Stück, für eine gemeinsame Idee von Musik da ja kämpfen auf der Bühne. Ne?
Ich liebe das. Also auch das zu erleben, das ist einfach großartig. Diese dann auch da wieder der Moment von an die 100 Menschen, die auf der Bühne sitzen und dann vielleicht über 1000, die im Zuschauerraum sitzen und dann entsteht dieser Klang und dann entsteht diese Gemeinschaft und dieses gemeinsame Erlebnis. Großartig.
Also würde ich mal sagen, Musikerinnen und Musiker ab in die Politik und Politiker ab in die Musikschule.
Unbedingt.
Danke fürs Gespräch, lieber Raphael. Und euch, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Teilen und fürs Bewerten der Folgen. Wenn ihr Raphael Ament auch so gerne zugehört habt wie ich, dann gibt's für euch noch die Folge 48 zum Thema Arbeitsplatz Musikschule und die 56 zum Musikschulkongress, wo er ebenfalls zu Gast war und mit seiner ruhigen, überlegten und absolut sympathischen Art viele wichtige Statements liefert. Voll motiviert, euer Musikpädagogik-Podcast sendet übrigens auch dieses Jahr die Sommerferien hindurch und nachdem wir im letzten Jahr die Publikumsfolge zum Thema Hausaufgaben und Üben daheim hatten, werden dieses Mal in der Sommerfolge Studierende zu Gast sein, die viele spannende Impulse zum Thema Inklusion im Gepäck haben. Macht's gut und genießt die Sommerferien!